Ich finde es fast ein bisschen schade, dass das mit der Anzeige schon vorbei ist.
Wie? Du hast gedacht, Knast für Fleisch hier oder was?
Nein!
Herzlich willkommen zum Podcast Der Schwarze Kanal, in dem Fokus-Kolumnist Jan Fleischhauer und ich jede Woche die größten Aufreger unter die Lupe nehmen. Herzlich willkommen, lieber Jan.
Hallo, liebe Caro.
Wir sprechen heute über späte Erkenntnisse, nämlich die Rückkehr der Atomkraft und Free Fleischy. Überraschung, der Kolumnist ist kein Nazi. Aber vorher wollte ich dich fragen, wie heißt eigentlich nochmal der Typ, der die Landtagswahl in Baden-Württemberg gewonnen hat? Wie heißt der?
Nennen wir ihn einfach Cem. Ja. Weil Cem, darauf können wir uns alle einigen, das können wir auch alle aussprechen. Beim Nachnamen wird es ja schon problematisch. Also wenn du dich dabei erwischen lässt, dass du Özdemir sagst,
ja,
weil du fälschlicherweise das Z halt als Z aussprichst und nicht, wie es türkisch richtig ist, weich, also Özdemir, bist du schon ertappt als jemand, der sich keine Mühe gibt, beziehungsweise ein Problem im Grunde hat mit Migranten.
Ja, ist gleich ausländerfeindlich. Ich dachte aber, es heißt Özdemir. Mit summenden S.
Gibt's da nicht so eine App? Gibt's da nicht eine App, eine Aussprache-App, wo wir das ja mal vorsagen lassen könnten? Das hast du geübt wahrscheinlich vorher, ne?
Nein, ich habe türkische Freunde.
Ah, ich eigentlich auch, aber wahrscheinlich spreche ich die ganze Zeit auch falsch aus. Das ist ja der Vorwurf jetzt, ne?
Ja, genau.
Auch an ihn, lustigerweise.
Dass also, er sich nicht beschwert.
Genau.
Wenn sich andere seinen Namen falsch aussprechen.
Das war der Vorwurf. Behaart, aber fair, da saß eine Kollegin, ich lasse jetzt mal den Namen weg, weil wir wollen den Namen nicht falsch aussprechen. Özge heißt die wahrscheinlich, vermute ich, Inan. Und die sagt, also wird gefragt vom Louis Klamott?
Ja, sehr gut.
ich meine, wo ich ja so ein Subproblem mit dem Aussprache habe, jetzt kommt das noch sozusagen on top, ja? Ich kann den Namen nicht erinnern und wenn ich sie erinnere, spreche ich sie wahrscheinlich falsch aus. Also die sitzt da und wird gefragt, ob das irgendwas eine Bedeutung für sie gehabt hätte, dass jetzt also der erste es den ersten Ministerpräsident gibt mit türkischen Wurzeln. Sagt sie, nö, für sie wäre das überhaupt kein Ding. Also es versteht, da gibt es dann Leute da draußen, für die das vielleicht ein großes Ding wäre. Und weil Kritik jetzt an Özdemir, der würde ja immer nur sozusagen sein Migranten sein entdecken, wenn er andere Migranten dissen würde. Und das würde man ja schon sehen daran, dass das halbe Land seit 30 Jahren seinen Namen falsch ausspreche, ohne dass er die Leute korrigiere.
Das heißt, jetzt ist ein Ministerpräsident mit Migrationshintergrund mal an der Macht, aber es ist der Falsche.
Es ist der Falsche, weil er eben den Leuten nicht die ganze Zeit auf die Nerven gegangen ist und gesagt hat, übrigens, das spricht man nicht Özdemir aus. Ich würde mal sagen, deswegen ist er möglicherweise Ministerpräsident geworden. Das hat man ja auch schon gesehen, dieses Theater bei Kamala Harris. Als Kamala Harris angetreten ist,
stimmt.
Wurde immer darauf verwiesen, wie man sie richtig ausspricht. Also wenn jemand sagte, wie ich, Kamala Harris, nee, da spricht man Kamala aus.
Ja.
So. Kann man machen, den Leuten, wie gesagt, immer vorzuführen, dass man sie im Grunde für verblödet hält.
Ja.
In der Regel ist dann nicht die Antwort in der Wahlkabine, jetzt erst recht meine Stimme für dich, sondern da suche ich mir eine Alternative.
Weißt du, spannend finde ich halt, dass sich ausgerechnet jetzt diese Leute aufregen, die grundsätzlich andere Namen auch falsch aussprechen. Die sagen zum Beispiel Elon Musk, der gute Herr heißt Elon.
Gut, der ist Milliardär und Amerikaner und damit nicht Minderheit.
Oder
wobei,
sagen,
der ist ja auch Minderheit als Milliardär. Ja,
oder sie sagen Barack Obama, es heißt Barack. Also ich verstehe es nicht, weißt du? Dann muss man sich natürlich über alles aufregen. Mein Name wird auch seit 100 Jahren falsch ausgesprochen, hat mich noch nie gestört.
Caroline Blüchel?
Blüchel, ein schnelles Ö.
Oh.
Ist das.
Gut, ich meine, ich habe mich auch nicht beklagt. Ich habe auch kurz gedacht, ich meine, seit 30 Jahren mache ich den Kram. Das halbe Land spricht meinen Namen falsch aus.
Hä? Fleischi?
Fleisch-au-air. So, eine Betonung auf der letzten Silbe. Französisch. Ich habe ja französische Vorfahren.
Ja, ich dachte algerische.
Ja, französisch-algerisch. Ja, okay. Ja? Eigentlich heiße ich Jean Fleisch-au-air.
Ist das dein Ernst? Ach, herrlich.
Ja. Der Cem ist halt der falsche Migrant. Ja? So, darauf können wir uns einigen. Vor allem auch so aus linker Sicht, weil er es zum Beispiel gewagt hat, ich glaube in einem FAZ-Artikel vor einem Jahr, darauf hinzuweisen, dass es bestimmte Probleme gibt mit Leuten, die sich nicht am Riemen reißen können. Also dass er sagt, also meine Tochter zum Beispiel, geht in bestimmte Viertel nicht mehr, beziehungsweise bestimmte Gegenden in Stuttgart, weil sie dort dumm angequatscht wird als Frau.
Ja.
Und in der Regel nicht von irgendwelchen Bio-Deutschen, sondern das sind junge Männer mit erkennbar türkisch-arabischem Hintergrund, die meinen, die Straße gehört irgendwie ihnen. So, und das war ja auch ein Riesending, dass er das gesagt hat. Ja. Dass er sagte, da ist ein Problem, darauf müssen wir achten. Das ist jetzt die Retourkutsche. Ja, also er gilt sozusagen als Token-Migrant, wie man das so schön sagt. Also ein Migrant, der es versucht, der Mehrheit irgendwie genehm zu machen, indem er Mehrheitspositionen vertritt.
Ja, aber das kommt bei den Grünen gar nicht gut an.
Aber es ist normalerweise der Weg zum Amt des Ministerpräsidenten.
Ja,
weil
natürlich.
Das Blöde einer Demokratie, und das ist ja ceterum censeo, darauf können wir uns jetzt einigen, es bestimmen zu viele Leute mit. Und zwar zu viele Leute können am Wahltag auch wählen, ja, die man eigentlich aus verschiedenen Gründen von der Wahl ausschließen müsste, weil sie halt noch nicht das aufgeklärte, richtige Bewusstsein haben.
Ja, das stimmt. Sie reden aber auch nach der Wahl wieder mit, weil Cem Özdemir hat sich ja jetzt schon im Wahlkampf von Boris Palmer helfen lassen.
Ja.
Dem parteilosen Oberbürgermeister von Tübingen, der da eine pragmatische, wirklich erfolgreiche Politik macht. Meine Schwester hat da studiert und lange gelebt. Aber er wurde ja wegen Rassismusverdacht damals geschasst, beziehungsweise ist dann selbst ausgetreten von der Grünen Partei.
Der ist dem Parteiausschluss zuvor gekommen.
Exakt.
Durch Selbstaustritt.
Richtig. Aber der hat total vernünftige Einstellung.
Ja, das war einer der möglicherweise Mitväter dieses Wahlsiegs.
So ist es. Und jetzt darf er aber auf keinen Fall einen Ministerposten haben. Ja. Er darf nicht mal Berater sein, sagt die grüne Jugend. Und ich denke mir, was wollt ihr denn mitreden? Ist doch nicht eure Sache.
Man haben die nicht versucht, ihn bei der Wahlparty irgendwie auch draußen zu lassen? Haben sie da irgendwie so drei Bürschlein von der grünen Jugend aufgebaut? Sozusagen kein Fußbreit den Faschisten, ja? Und dann, ich glaube, er war dann trotzdem dabei, ne?
Das weiß ich nicht, ob er nicht freiwillig gegangen ist. Es war aber wohl kein freundliches Gespräch seitens der grünen Jugend. Der Witz ist ja, dass sich jetzt ganz viele Menschen zu Wort melden und sich über Boris Palmer äußern und ihn noch nicht mal kennen.
Der Parteichef zum Beispiel, Felix Banaschak.
Ja, genau, ja, den meine ich.
Habe ich auch gehört, bei Maischberger, glaube ich. Ne? Weil sagt er doch, den habe ich noch nie getroffen. Das sind ja genau die Leute, die immer so eine lange Litanei haben, was sich angeblich Boris Palmer alles hat zu Schulden kommen lassen. Also sozusagen, da wird da so ein Strafregister geführt, ja, im Hintergrund. Und?
Ja, Boris Palmer saß bei Sandra Maischberger und sagte, ich kenne den nicht. Ich kenne den nicht. Ich habe den noch nie gesehen.
Ich lade ihn mal ein
nach Tübingen. Wenn er Lust hat zu wissen, wie ich ticke. Und der Banaschak hatte zuvor so rumgetan, als wenn er sich Monate, jahrelang mit Boris Palmer beschäftigt
hatte. Das war so ein bisschen wie damals Karl Lagerfeld über Heidi Klum. Die kennen wir nicht, die Claudia und ich kennen die nicht. Die war nie in Paris. Sarah, wie mich das erinnert, der Auftritt von Boris
Claudia,
Palmer.
Claudia und ich. Die war nie in Paris.
Die war nie in Paris, die kennen wir nicht.
Das stimmt. Oh Gott, wobei Karl Lagerfeld habe ich immer gefeiert.
Das war auch ein super Satz über Heidi Klum. Die kennen wir nicht. Die waren nie in Paris. Vielleicht sollte Felix Banaschak mal vorbeikommen in Tübingen, um sich mal anzugucken, wie man erfolgreich Wahlkämpfe führt.
Und das grüne ist ja, Politik mal, umsetzt, das pragmatisch.
Das ist ja der größte Witz. Ich meine, ich bin jetzt kein Riesenfan von Cem Özdemir. Aber das musst du ja erstmal hinkriegen. Das zeigt übrigens auch, dass es sich in der Politik wirklich lohnt, die Flinte nicht ins Korn zu werfen.
Ja. Mehrfach gescheitert.
Ich war im
vorher.
November, weil ich ja so einen Preis bekommen habe, so einen Freiheitspreis in Stuttgart.
Mhm.
Und da lag der, glaube ich, 16 Prozentpunkte hinter Manuel Hagen von der CDU.
Ja.
Ja. Und alle haben gesagt, das wird ja nichts mehr mit den Grünen hier. Zumal ja die
auch
Wirtschaft.
Du.
Auch ich, ja. Und, stimmt. Meine kleinen Sünden hier. Ich habe gesagt, ich gebe da auch keinen Pfifferling mehr drauf, das ist wahr. Müssen wir eigentlich rausschneiden, nachträglich reinigen, die Irrtümer. Der hat sich reingehängt, hat Wahlkampf getrieben, hat ein bisschen Glück gehabt, hat auch Glück gehabt, dass er einen schwachen Gegenkandidaten hatte. Ist ja meist so, wenn die Leute dann am Ende, meist eine Woche vorher, sich zum ersten Mal wirklich ernsthaft mit der Frage befassen, wen wähle ich da eigentlich?
Mhm.
Und dann haben sie die Wahl zwischen Cem Özdemir als Ministerpräsidenten und
Hagelchen.
Ja, so. Dann sagen, komm, der hat ja eh schon sein grünes Parteibuch irgendwie ganz, ganz, ganz nach unten geräumt. Auf den Plakaten stand ja auch nur noch Cem.
Ja, es stand nichts von grüner Partei und Frau Brandner.
Und der Nachname eben halt auch nicht, sondern der unser Cem.
Ach, der Nachname auch nicht?
Ja, ich glaube, der stand nur noch Cem.
Damit keiner Özdemir sagt.
So und dann hat es funktioniert. Also da muss ich auch sagen, echt Respekt. Mhm. Also dich jeden Morgen ja sozusagen aufmachen, auf den Marktplatz stellen, Wahlkampf treiben und alle sagen, hat ja eigentlich gar keinen Sinn mehr. À la Bonheur.
Ja, aber ob der Cem jetzt tatsächlich ins Landratsamt einziehen darf, Vollzeit, das steht noch in den Sternen.
Du meinst jetzt das Rotationsprinzip. ja, wobei ehrlich, ich glaube da nicht dran. Also es kommt jetzt von der CDU, dieser Vorschlag. Wir haben ja gleich viel Sitze im Landtag, Grüne und CDU. Und wie das jetzt wäre, also Timesharing. Ja? also die Hälfte des Jahres oder die Hälfte der Zeit macht dann der Manuel Hagel den Ministerpräsidenten und die andere Hälfte der Cem.
Es ist schon bescheuert.
Also sag mal so, am Ende, der eine hat, wie viel,
27.000 Stimmen.
Guck, ja. Du bist das Zahlengewissen. Also 27.000 Stimmen mehr, der Cem. Und das ist der Unterschied. Der eine hat gewonnen und der hat die Nase vorne und der andere eben nicht. Yep. Auch wenn sich das im Landtag jetzt nicht so bei den mit der Sitzverteilung abbildet.
Das wäre sogar bei einer Stimme so.
Genau.
Gewonnen ist gewonnen.
Und insofern, die Komik ist jetzt, dass die CDU den Erfindern des Rotationsmodells, das sind ja die Grünen, sagt, wie wär's? Das kommt doch von euch.
Wieso haben die das
erfunden? Ja. Rotation ist ein großes Ding immer schon. Ich glaube, in den 80er, 90er gewesen, weil die Grünen haben ja aber ganz streng da schon quotiert. Und und Vorsitz und so weiter. Das musste dann ja nicht nur Mann, Frau sein, sondern auch Fundi Realo. Und damit das irgendwie hinhaut, haben die Rotationsprinzip eingeführt. Das war immer eine rechtlich umstrittene Sache. Darauf haben die sozusagen das Copyright, ja. Und da ja insgesamt eine Partei ist, die findet, Stressabbau ist ein wichtiges Thema, ja.
Work-Life-Balance,
ja. Teilzeit, wer waren die Ersten, die draußen waren und sagten, wir müssen die Teilzeit verteidigen, ja, gegen die Anschläge der CDU. Also so gesehen müssten eigentlich die Grünen sofort jetzt einschlagen. Rotationsprinzip.
Wird aber nicht so kommen. Ja, natürlich nicht. Auf der anderen Seite finde ich es ein bisschen lächerlich. Das kam ja von Jens Spahn zuallererst. Was hätte Jens Spahn wohl gesagt, wäre es andersrum gewesen und die Grünen hätten das Rotationsprinzip eingefordert.
Gut, aber auch das ist manchmal in der Politik so. Machst einen Vorschlag, ist jetzt so ein bisschen so einen kleinen Fußhaken ausgelegt und am Ende werden sie sich einigen.
Lange werden sich die Grünen allerdings nicht freuen über den Sieg, denn es ist schon am Horizont dunkle Gewitterwolken, denn die EU setzt wieder auf Atomkraft.
Atomgipfel in Paris, 40 Staatslenker und Organisationen vor Ort. Frau von der Leyen, die EU-Kommissionspräsidentin, hält eine viel beachtete Rede, wo sie sagt, wir werden in Zukunft wieder Atomenergie fördern.
Sie sagt noch mehr. Sie sagt, der Ausstieg war ein strategischer Fehler. Und ich denke mir, guten Morgen.
Wer war nicht vor Ort mit keinem einzigen Regierungsvertreter? Deutschland.
Nee.
Einfach nicht da. Ich komme ja aus so einer Generation, die gelernt hat, deutsche Sonderwege führen ins Unglück. Ja, das war die Lehre aus der Geschichte, die mir schon als Schüler und als Kind und dann als Jugendlicher eingebläut wurde. Also, dass dieses Gefühl, wir Deutschen, ja, wir wüssten es besser als alle anderen.
Funzt nicht.
dass wir uns das abschminken sollten. Also, wer das komplett wiederbelebt hat, sind lustigerweise die Grünen. Das ist deren Form von Chauvinismus. Die moralische Überlegenheit. Beziehungsweise in diesem Fall die Energiewende-Überlegenheit. Die anderen sind alle blöd, die haben es nicht begriffen. Ja, wir zeigen es mal, wie es geht.
Aber das ist doch eine klimafreundliche Energieform.
Wir haben uns nochmal entschieden, aus der Atomkraft auszusteigen. Das war, by the way, die traurigste Erklärung eines Bundeskanzlers ever, die ich danach gehört habe. Also Friedrich Merz wird gefragt. Frau von der Leyen hat doch gerade den Ausstieg aus der Atomenergie als den großen strategischen Fehler bezeichnet. Darauf seine Antwort, ja, wir wären halt ausgestiegen, das sei irreversibel und deswegen müssten wir jetzt mit der Energiewende zurechtkommen, die wir haben und sie irgendwie optimieren.
Ja, genau. Er findet es ja selber falsch.
Was Kraftloseres gibt's ja gar nicht. Nach dem Motto, wir fahren gerade mit Karacho auf die Wand zu. Das haben wir nun mal entschieden, bei vorherigen Bundesregierungen nicht vom Gas zu gehen. Also ballern wir jetzt voll gegen die Wand.
Hm. Und wir hoffen auf ein Airbag. Aber was will er denn anderes sagen? Ich kann mich daran erinnern, es ist noch nicht so lange her. Ich glaube, es war im Oktober. Da haben wir uns hier drüber lustig gemacht, dass sie die Kühltürme im AKW Grundremmingen gesprengt haben.
Da habe ich mich nicht drüber lustig gemacht. Das habe ich als ein Beispiel genannt dafür, dass es uns ja nicht reicht, auszusteigen, ja, sondern dass wir uns jetzt den Rückweg auch noch abschneiden.
Genau.
Denn das waren ja alles Kraftwerke, die man hätte wieder hochfahren können.
Richtig.
Grundsätzlich die Grundremming. Und jetzt sprengen wir die Kühltürme dort und in Bayern und in Niedersachsen, damit da nur noch Ackerkrume ist. Ich habe übrigens neulich, interessanterweise, bei einem Rückflug, weil das mein Sitznachbar war, den Mann kennengelernt, der in Deutschland für den Rückbau dieser ganzen Atomanlagen zuständig ist. Aha. Der Ingenieur.
Ja.
Also der hat mich erkannt, sagte, ich lese sie.
Schön.
Er mag auch, was ich lese. Ja, kam so ins Gespräch, sagt, was machen Sie denn so? Er hat so ein bisschen rumgedruckst, stellte sich also raus, das ist der verantwortliche Ingenieur, der jetzt, nachdem die Kühltürme gesprengt wurden, dafür auch sorgen muss, dass die Blöcke verschwinden. Mhm. Mit dem Kühlturm ist ja nicht getan.
Mhm, ja.
Und man merkt ihm natürlich an, so die ganze, der Hingrimm eines Ingenieurs, der jetzt damit beschäftigt ist, etwas zu tun, was er total widersinnig findet.
Mhm.
Also er sagt, bis heute ist der Sicherheitsstandard zum Beispiel deutscher Atomkraftwerke unerreicht.
Ja.
Und dann hat er mich verabschiedet mit dem Motto, Fun Fact, in Polen werden jetzt gerade an der Ostsee, in der Nähe von Danzig, 3 neue Blöcke gebaut. Mit was? Mit EU-Geld gefördert, damit mit deutschem Steuergeld.
Ja, ist doch ein Scherz.
Das ist die Pointe für Politik. Wir finanzieren jetzt mit unserem Steuergeld polnische Atomkraftwerke.
Das Problem ist halt jetzt, dadurch, dass wir nichts mehr haben, wird es wahnsinnig teuer. Kohle haben wir aber auch nicht.
Nee. Und Gas wollen wir ja irgendwie auch nicht. Ja? Also Frau Reiche, unsere Wirtschaftsministerin, hat ja gesagt, jetzt müssen wir halt irgendeine Art von Brückentechnologie aufbauen, also Gaskraftwerke.
Mhm.
Die sind übrigens deshalb so teuer, weil die ja nicht die ganze Zeit laufen sollen, sondern immer nur fallweise ans Netz. Kostet Milliarden. Ich finde das so ulkig an dieser Diskussion, als das jetzt kam natürlich wieder. EU-Kommission sagt, wir haben einen großen Fehler gemacht. Also alle Nase weiß im Netz, da wo ich mich aufhalte. Ja, ja, ja. Also das ist halt eine Argumentation von Blöden, weil Atomenergie funktioniert ja nur, wenn sie mit Milliarden subventioniert wird. Okay, habe ich gedacht, gut.
Wir subventionieren aber Solar auch.
Genau. Das sind die gleichen Leute, zum Beispiel Christian Stöcker ist so ein großer, mein ehemaliger Kollege bei Spiegel Online, war sofort draußen. Da spricht also auch der ökonomische Sachverstand gegen das, was die EU-Kommission da will. Wie gesagt, Hinweis auf Milliardensubventionen für Atomenergie. Das sind die gleichen Leute, die dann aber längst Katharina Reiche ans Kreuz nageln, wenn sie wie jetzt hingeht und sagt, pass mal, wir wollen die Solarförderung, die auch Milliarden kostet, runterfahren. Ja, was denn nun? Offenbar ist ja entgegen des Satzes, dass die Sonne keine Rechnung schickt, auch die Solarenergie und die Energiewende, die daran hängt, nur möglich mit Milliardensubventionen. Ja, das ist ja die Wahrheit.
Nee, sie sagt, sie will das zurückfahren, weil sich die Solarenergie selbst rechnet, längst profitabel ist für den Einzelnen und deswegen muss es nicht mehr subventioniert werden.
Das mag sein, nur da muss man sich in der Kritik irgendwann mal entscheiden.
Ja, klar.
Und wenn jetzt das Argument wiederum der Gegner ist und die auf Frau Reiche zeigen mit dem Zeigefinger und sagen, also wenn du die Förderung runterfährst, die Milliardenförderung für die Solarenergie, dann ist die Energiewende im Eimer, dann scheint das jedenfalls aus Meinung dieser Leute auch nur mit Milliardensubventionen zu gehen.
Ja.
Ich habe das nie ganz verstanden. Ich habe ein Solardach. Ich kann das nur allen empfehlen, die Eigenheimbesitzer sind.
Mhm.
Ja. Ich habe dann so eine schnucklige kleine Batterie im Keller von Sonnen. 11 kW. Also ich komme so am Tag gut über die Runden. Bisschen knapp wird es immer im Winter.
Mhm.
Also so ganz abknämmen vom Netz kann ich mich nicht.
Mhm.
Rechnet sich, ich habe nie verstanden, warum jetzt die anderen Steuerzahler, auch all die Armen, die in ihrer Mietwohnung sitzen, ja, und gar keine Chance haben auf ein Eigenheim mit Solardach, warum die mir das quersubventionieren sollen über ihre Steuern.
Ja, Das ist richtig. Aber gut, jetzt schauen wir mal, was passiert. Marco Söder wird vermutlich der Erste sein, der Mini-Reaktoren baut. Der hatte das ja immer schon vorgeschlagen. Ist Bayern wieder Vorreiter.
Ja, Mini-Reaktor dann in der Staatskanzlei. Die sollen ja so ganz schnuckelig sein, ne? So klein.
Ich frage mich nur, wo dann der Müll hingeht, der Atommüll.
Ich halte diese ganze Mülldiskussion natürlich auch für total an den Haaren herbeigezogen. Wenn wir wollten, könnten wir natürlich das Müllproblem lösen. Wir haben ja jetzt auch Müll. Der ist ja nicht verschwunden.
Ja,
dadurch,
der
dass
ist
wir
in diesen Castor-Behältern, oder?
Nein, weißt du, wo der Müll lagert?
Wo?
Auf den Grundstücken der Atomkraftwerke vor der sozusagen der eigenen Haustür.
Ach nee, komm.
Ja, das ist der Zustand, weil wir alles andere blockiert haben.
Okay, wo kommt der dann hin?
Da, wo er eigentlich hin sollte, in Gorleben, in den berühmten Salzstock, der übrigens auch für affenartige Summen vorbereitet wurde. Ich glaube, das ist totgeklagt. Außerdem steht ja die SPD vor der Tür des Salzstocks und sagt, ihr kommt hier nicht rein.
Wir hatten Sorge, dass du nicht mehr rauskommst, ehrlich gesagt. In der letzten Woche. Ja. Aber gute Nachrichten.
Der Geruch der Freiheit.
Free Fleischy. Ich war auf alles vorbereitet. Ich hatte mir ein Mickey-Maus-Heft gekauft, weil da gibt's diese Woche Handschellen. Ich dachte, ich kann schon mal mit dir üben, aber brauchen wir jetzt zum Glück nicht.
Also ich habe ja noch nie so viel Solidarität erlebt, muss ich sagen, wie an diesem letzten Wochenende, wo kurzzeitig mal es so aussah, als ob die bayerische Justiz mich wegsperren könnte. Ja, also ganz süß. Igor Levit hat angerufen, er würde dann also vor der Gefängniszelle Beethoven-Senaten, Freiheitssenaten intonieren, ja. Petra Martenstein hier von der Frau des berühmten Bildkolumnisten, sie backt schon mal einen Kuchen mit Pfeile.
Das hat viele drunter geschrieben.
Ja. Felix Daxel vom Spiegel, auch ein Kumpel, der hat geschrieben, ja, er baut schon mal sozusagen, er arbeitet jetzt schon mal an den Ausbruchplänen, ne, so Zeller Loch, ja. So, zwei.
Prison Break.
Ja, Prison Break. Es ist ja dann nicht dazu gekommen, weil die Staatsanwaltschaft ein Einsehen hatte.
Gut, wir hatten uns das gedacht, wenn man mal ehrlich ist.
Und eine Art Notabschaltung dann vorgezogen hat.
Genau.
Des Strafverfahrens am Montagabend hieß es dann, wir verfolgen den Fall nicht weiter.
Wobei ich sagte, ich hätte gerne noch die ein oder andere Woche darauf rumgeritten, ehrlich gesagt. Das war doch schon.
Ja, das haben die sich aber auch gedacht, glaube ich, von der Staatsanwaltschaft, dass sie da keinen guten Eindruck machen.
Ich habe überall gelesen, es ist unklar, wer die Anzeige gestellt hat.
Nein.
Das würde ich jetzt schon gern wissen, wer das
war.
Nein,
nein, nein. Wir haben ja Akteneinsicht beantragt. Die kam dann eben auch, ich glaube, Ende letzter Woche. Also ein besorgter Bürger aus Berlin hat Strafanzeige gestellt. Das ist dann an den Staatsschutz gegangen, hier in München. Und wenn ich das richtig ergoogelt habe, beziehungsweise mein Anwalt, dann ist der Mann Vorsitzender eines Bogenschützenvereins.
Robin Hood.
Ich habe gedacht, die Bogenschützen, das ist ja eine Art Unterabteilung der Sportschützen wenigstens. Die hätte ich auf meiner Seite.
Nee, überhaupt
nicht. Du
weit
gefehlt.
Robin Hood sind doch die Umverteiler. Nimmt's den Reichen und gibt's den Armen.
Die Bogenschützen sind so?
Robin Hood war auch Bogenschütze.
Ach so, das ist so eine knalllinke Vereinigung.
Na klar.
Ah. Gut, ich hatte gedacht, möglicherweise eigentlich auch ein AfD-Wähler, der sich auf den Schlips getreten fühlte, weil ich mich ja über die AfD lustig gemacht habe, über die AfD-Jugend. Gut, also lange Rede, kurzer Sinn.
Gott, wenn du das nächste Mal in Berlin bist, musst du mal ein bisschen aufpassen, also nicht, dass irgendwo die Pfeile fliegen.
Ich bin jetzt also geadelt als Braveheart der Meinungsfreiheit. Aber das geht ja munter weiter.
Das stimmt.
Ich meine, am Wochenende, wie gesagt, ich hatte darüber ja geschrieben, wir hatten unseren Podcast ja auch darüber berichtet, schrieb mich an Rainer Zittelmann an, den kenne ich noch aus alten Tagen in Berlin.
Historiker und Autor, der schreibt auch für Focus Online hin und wieder.
Ja, der ist Publizist. Ich glaube, der hat ein affenartiges Vermögen gemacht mit Immobilien. Der ist dann so ausgestiegen im Journalismus. Jedenfalls hatte der gepostet so eine Fotomontage.
Ja.
Und da sah man auf der einen Seite Adolf Hitler, darüber den Spruch, wenn ihr mir die Tschechoslowakei gebt, höre ich auf andere anzugreifen. Und daneben Wladimir Putin, wenn ihr mir die Ukraine gibt, höre ich auf, andere anzugreifen.
Ja, ich musste sehr lachen, weil das stimmt einfach. So. Ja. Das hat gereicht.
Strafverfahren. Also ich rufe ihn an und frage, erzähl mal, warum haben Sie denn jetzt ein Strafverfahren am Hals? Wegen Verharmlosung des Nationalsozialismus? Weil irgend so ein, was man ja nie bei der Justiz findet, jetzt im Berliner Justizapparat, dass man Putin nicht mit Hitler vergleichen dürfe, ja? Mhm. Weil der Putin doch eigentlich ein anständiger Kerl sei. Nee, sagt er. 86a. Also genau mein Ding.
Ja,
der weil
wird aber inflationär
er hatte
verwendet.
Übersehen, dass auf dem Arm des Bildes, historisches Bild, des Führers ein kleines Hakenkreuz war. Wer hätte das gedacht? Ach. Adolf Hitler trug Hakenkreuz. Wahnsinn!
Ja, aber das,
das
doch,
geht doch gar nicht ohne Einschreiten.
Das ist doch nicht Zittelmanns Schuld.
Wenn das Bestand hat, also, das Ding läuft ja noch, das ist noch nicht eingestellt.
Also, ach so.
Nein. Das
ja,
ist jetzt
das
ein Ermittlungsverfahren
genau,
der Polizei,
genau
läuft
so
beim Staat. Pass auf. Das heißt, dass du kein historisches Bild mehr hochladen darfst.
Nee.
Außer in geschützten Räumen. Ja, so. Also, möglicherweise in der, wenn du in der Staatsbibliothek dann so alte Schinken dir anguckst, dann darfst du das noch studieren. Also, ist zum Beispiel schon Reichsparteitagsgelände in Nürnberg darfst du gar nicht mehr zeigen. Weil da also endlos im Hintergrund immer natürlich Hakenkreuzflaggen hängen.
Aber der Reichstag geht noch, ja? In Berlin. Der darf noch so heißen.
Da wird es wahrscheinlich schon kritisch. So. Das heißt am Ende, dass der Nationalsozialismus aus der Erinnerung verschwinden wird. Weil wenn du dann deinen Kindern sagst, da war übrigens, gab es mal eine schlimme Zeit, dann sagen die, nee, Papa, da musst du dich täuschen. Da gibt's, ich habe geguckt, da gibt's nichts auf Instagram und TikTok. Nee. Das gibt's nichts.
Ja.
So. Du guckst ja heute schon in tote Augen, wenn du mit 14- bis 16-Jährigen über das Dritte Reich reden willst. Sagen ja auch alle in Umfragen, weil offenbar der Geschichtsunterricht da versagt. Das ist auch eine Form der Vergangenheitsbewältigung, indem wir die Vergangenheit einfach auslöschen. Also das heißt, wir machen genau das Gegenteil von dem, warum diese Paragraphen im Strafgesetzbuch stehen. Das ist Gaga-Justiz.
Total.
Gut. Dann wollen wir mal gucken, wie das ausgeht. Nur, da mich in diesem Zuge meines Verfahrens lauter solcher Mails erreicht hatten, gehe ich mal davon aus, dass es eben nicht nur mich trifft und den Herrn Zittelmann, den man auch kennt, sondern ganz, ganz, ganz viele Leute da draußen,
und dann steht
die man
nicht
ja
der,
nicht kennt.
Und dann steht nicht der Burda Verlag dahinter, genau. Weißt du, der genau. Die Rückendeckung gibt.
Genau. Und die im Zweifel dann auch, also ich meine, wenn du diesen Briefkasten aufmachst, vielleicht dann heißt es, ja, die Polizei muss ermitteln. Naja, da, pass auf, lieber Herr Y, XY, gegen Sie ist ein Strafverfahren eröffnet worden, wegen und so weiter. Da gehen die meisten Leute erstmal in die Knie. Das ist das erste Mal, dass ihnen auch damit ja dann gedroht wird. Ich meine, da steht dann ja auch drin, Rechtsbelehrung, 3 Jahre Gefängnis, wenn es schlecht läuft.
Mich würde mal interessieren, wie das bei euch ist. Habt ihr schon mal solche Erfahrungen gemacht? Habt ihr solche Anzeigen auf dem Küchentisch liegen? Dann sagt es uns doch mal. Das wäre vielleicht sind da ein paar unterhaltsame Geschichten dabei.
Ja, also machen wir hier dann...
oder?
Ja, genau. Also wir machen dann hier die...
Justice.
Nehmen wir das eigentlich? Munich Center for Human Rights.
Ja, genau. Ja.
Ja.
For Freedom of Speech.
Ja.
Unglaublich. Wir brauchen diese Woche auch Verlierer und Gewinner. Ich hätte einen Vorschlag für den Verlierer. Wieder dickes Fettnäpfchen für unseren Kulturstaatsminister Wolfram Beimer. Mann!
Also, der hat 3 Buchhandlungen von einer Liste genommen. Einmal im Jahr werden Buchhandlungen in Deutschland ausgezeichnet, die als besonders förderwürdig gelten, weil sie irgendwie eine schöne Buchhandlung haben oder ein besonderes Programm und sich also um die Buchwelt verdient machen. Da gibt es eine Jury und die schreibt... aus dann, sag mal, 400 Einreichungen sind das in der Regel, 100 auf so einer Liste und die ersten 10 kriegen dann sogar Geld.
Ja, bis zu 25.000 Euro Preisgeld, das ist nicht wenig.
Wenn man sich auskennt in der Buchhandelswelt, also das ist jetzt Buchhandel, so denkt ja mal, ah, so eine schnucklige kleine Buchhandlung, ne, ist schön, mache ich auch mal. Das ist ein entsagungsvolles Geschäft, da machst du keine Millionen. So, also für viele ist das wirklich ein großes Ding, wenn sie erstens prämiert werden und zweitens noch Geld kriegen. So, also Herr, unser Kulturstaatsminister geht hin, guckt sich die Liste an, nimmt 3 davon runter, weil, wie es im Nachhinein heißt, der Verfassungsschutz ihn gewarnt hätte.
Weil sie linksextrem seien.
So, jetzt würde ich sagen, grundsätzlich, das ist jetzt noch kein Verstoß gegen die Meinungsfreiheit, es geht ja erstmal um Staatsknete. Ja,
ja, ich finde das eher mal gut.
Pass
ja.
auf, dass du mal hinguckst und sagst, wir wollen jetzt nicht mehr... wahllos alles fördern, sondern wenn da also es da erkennbar Bestrebungen gibt, die verfassungswidrig sind, brauchen die nicht noch Prämiengeld von uns. Okay, soweit so gut. Nur wenn du dann gefragt wirst, nachdem das rauskommt, weil irgendeiner gesungen hat, nicht? So ein kleines Vögelchen gibt's hier immer, hat sich dann wahrscheinlich jemand in der Jury geärgert, ja, weil klar, die haben sich ja was dabei gedacht, dass sie diese Buchhandlung draufsetzen. Und das in der Süddeutschen steht, dann finde ich, solltest du als Minister in der Lage sein, oder Ministerin, also Kulturstaatsministerin Caroline Blüchel, nennen wir sie so, oder Caro, um es einfach zu machen,
ja,
beim Thema Aussprache bin ich ein bisschen unsicher, dann solltest du in der Lage sein, zu begründen, warum du diese drei darunter genommen hast.
Ja, und dann hätte ich gesagt, Parli-Freunde bekommen kein Steuergeld mehr. Und ja, Deutschland, ja, okay, verrecke, ist halt einfach nicht eine Parole, okay, die unterstützt, ja, ja, wird.
Ja, aber was er gesagt hat, ist, er weiß es auch nicht. Der Verfassungsschutz hätte die geprüft. Und da verlasse er sich jetzt drauf. Das ist zu wenig, das geht nicht. So, zumal du die ja dann auch öffentlich hinhängst. Dann sagst du, also die eine heißt, glaube ich, Schwankende Weltkugel da in Berlin. Du bist angeblich keine Parli-Freunde, sondern genau das Gegenteil.
Okay.
Die machen ja, mir meine Freundin Thea Dorn, die beim Pen jetzt eine ganz große Nummer ist, die Literatin, erzählt. Ich habe nämlich auch gleich gesagt, pass auf, das ist sicher so eine Pro-Parli-Veranstaltung. Nee, nee, sagt sich Jan, deucht dich nicht. Die machen eine ganze Menge Pro-Israel-Veranstaltung. Wie auch immer, du musst begründen können dann, warum du meinst, dass die kein Staatsgeld verdient haben.
Ja.
Und kann nicht einfach sagen, hat mir der Verfassungsschutz so gesagt. Zumal wir beim Thema Verfassungsschutz ja auch schon so den ein oder anderen Irrtum an dieser Stelle berichtet haben. Zum Beispiel kleine Namensverwechslungen, worauf dann jemand seinen Job verliert.
Ja, oder falsche Einordnung. Dem Verfassungsschutz glaube ich ja erstmal gar nichts mehr.
Im Zweifel sind die dahin marschiert zu dieser Buchhandlung, haben sich die Auslage angeguckt, haben dann irgendwo so einen Sticker gesehen, so einen Antifa-Sticker oder irgend so ein ganz altes. Bei einer gibt es irgendwie so ein Deutschland-Verrecke.
Ja, aber das finde ich tatsächlich
problematisch. Glaub ich, das ist 40 Jahre alt.
Ist doch egal.
Das ist aus der RAF-Zeit. Das ist sozusagen schon unter, das ist unter Denkmalschutz schon einsortiert. Das steht wahrscheinlich hinter schon in so einer Glasplatte, ja? So.
Ja, aber das kann ich nachvollziehen.
Ah, nee, da habe ich ein großes und weites Herz.
Nee.
Besser. Und jetzt kommt noch dazu. Jetzt stellt sich raus, er hat noch gelogen.
Ja, das finde ich das größte Problem.
Also er hat den gestellt, haben die den angeschrieben.
Die Anwälte von den Buchhändlern,
also dein Kulturstaatsministerium hat diese Buchhandlung angeschrieben und hat gesagt, ja, leider hätten die es ja gar nicht auf die Prämienliste geschafft.
Wegen der hochkarätigen Konkurrenz. Und das ist natürlich...
die haben es drauf geschafft,
ja, natürlich,
wurde rausgeschmissen.
Aber das ist natürlich schwierig, wenn man dann nicht dazu stehen kann, rückgratlos halt.
Nee, bis auf einen Minister, der erkennbar lügt. Ja, heißt es jetzt, das sei ja ein Mitarbeiter gewesen.
Ach so.
Und bei Nachfragen beruft man sich, das entnehme ich der FAZ, die sich hingebungsvoll dem Fall widmet. Gründe des Geheimschutzes würden jetzt also verlangen, dass man sich nicht näher äußert, wie man zu einer Lüge im BKM gefunden hat. Es gibt einen schönen Satz von Talleyrand, als der Duc de Enghien von Napoleon erschossen wurde, sagte Talleyrand, es ist schlimmer als ein Verbrechen, es ist eine Dämlichkeit. Und ich würde mal sagen, das ist genau das, was mir zu Wolfram Weimer einfällt. Man kann das alles machen. Aber lass uns das subsumieren unter genau diesem Rubrum. Große, große Dämlichkeit. Er ist ein Dämelack.
Ich bin gespannt, wie viel Dämlichkeiten er sich noch erlauben kann.
Möglicherweise stehen wir jetzt auch schon wieder wegen Beleidigung. Da gibt es ja auch so ein Paragraphen.
Ja,
188. Ja, also das ist ja nicht, kann auch schon wieder die Staatsanwaltschaft tätig werden. Wir haben jetzt also ein Mitglied der Bundesregierung beleidigt als dämlich.
Aber du hast es ja...
Aber ich finde, wir sind hier an diesem... Es hilft nichts. Auch wenn jetzt das Auge der Justiz auf uns ruht. Wir sind in diesem Podcast der Wahrheit verpflichtet.
Das ist richtig. Wer ist dein Gewinner der Woche? Der Anti-Dämlack.
Das Ghosting ist mein Gewinner.
Okay.
Ghosting ist doch, wenn du...
Ja, I know. Ne? Du schreibst jemanden und der antwortet nicht.
Tut einfach so, als ob er das nicht gesehen hat.
Ja.
Und das ist genau das, was jetzt gerade Friedrich Merz passiert mit dem Ministerpräsidenten von Spanien. Sanchez heißt er, glaube ich, ne?
Pedro Sanchez, ja.
Ich mache jetzt...
Sozialist?
Ich frage jetzt immer nur noch, wie heißen die? Dann bist du diejenige, die dran ist, wenn die Aussprache nicht stimmt. Ne?
Ja, na, ich
also
kann
Pedro
das abhaken.
Also Pedro Sanchez.
Ja.
Also, aus Sicht der spanischen Regierung hat sich Herr Merz daneben benommen, weil er, als er beim Donald eingeladen war und Herr Donald, der über die Spanier hergezogen ist, aus meiner sich zurecht, weil die gesagt haben, nee, also von unseren Flughäfen dürfen keine Flugzeuge abheben der NATO, ja, wenn es gegen den Iran geht, ne?
Mhm. Und die Verteidigungsausgaben wollen sie auch nicht aufstocken.
Genau,
wollen also aber den gleichen Schutz.
Das ist so eine ganz knalllinke,
ja, ja.
Slash auch schwer antisemitische Regierung. Ich meine, wer eine Botschaft in Moskau hat, aber keine in Jerusalem. Okay. Das sagt mir alles. Das sind die Spanier.
Die waren ja auch die Ersten, die einen Palästinenserstaat anerkannt haben.
Ja, natürlich. Und ich, also jedes dritte Wort von denen ist Genozid, Genozid, Genozid. So. Also, aus Sicht der Spanier hat sich also Friedrich Merz jetzt daneben benommen, weil er nicht entschieden genug widersprochen hat. Also, Herr Sanchez meint jetzt, da hätte Friedrich Merz aufstehen müssen und sagen, ich verlasse jetzt den Raum,
ja, genau,
im Weißen Haus, ja, Oval Office, weil das lasse ich über meinen Freund Pedro Sanchez hier nicht sagen.
Ja.
Hat er natürlich nicht gemacht.
Natürlich nicht.
So.
Ist ja nicht dumm.
Jetzt haben also die Spanier signalisiert, sehr very unhappy. Very unhappy, ja, mit dem deutschen Bundeskanzler. Der arme Kerl ruft also an, versucht anzurufen. Und es geht keiner ans Telefon.
Dann schreibt er SMS.
Keiner beantwortet die SMS. Erklärung? Jetzt?
Pedro Sanchez,
ja,
hat aus Sicherheitsgründen jede Woche ein anderes Handy und eine andere Handynummer,
ja,
und der Kanzler hatte die falsche.
Ja. Komischerweise hat das Pedro Sanchez nicht daran gehindert, mit allen anderen EU-Führern ja, in der ganzen Woche Kontakt zu haben. Irgendwie auf mirakulöse Weise haben die richtige Nummer. Oder wir haben immer ein Update. Der Update, ja, ist irgendwie untergegangen im großen SMS-Verkehr zwischen Madrid und Berlin.
Aber ich frage mich, warum der Merz den weiterhin anruft. Die Spanier können uns wirklich wurscht sein.
Ich würde auch mal sagen, da ist jetzt mal irgendwann ein großes...
Also ganz ehrlich.
An der Reihe. Na gut, so ist der. Der ist ja wieder ganz auch niedlich an unserem Bundeskanzler. Wir hatten das ja auch schon hier mal besprochen. Was sagte der Matthias Miersch, der große Fraktionschef der SPD, der mächtigen Sozialdemokratie, die gerade mit 5,4% in Baden-Württemberg an der 5%-Hürde vorbeigeschrammt ist? Er habe ein warmes Herz.
Ja.
Und das zeigt sich auch hier. Also er möchte dann irgendwie mit den Kollegen in Frieden leben.
Ja, aber es ist auch ein bisschen fehlendes Rückgrat. Denn er hat ja, im Oval Office Donald Trump auch recht gegeben, was die Verteidigungskosten angeht. Und das ist ja ein Fakt. Also warum kann er das nicht sagen? Und dass der jetzt bei Pedro Sanchez zu Kreuze kriecht, also das sehe ich nicht. Hätte ich anders gemacht.
Mal wahrscheinlich, können wir ja nochmal nachchecken, müssen wir ja gleich den Faktencheck nachtragen. Die Spanier wieder diejenigen sind, die natürlich auch jede Menge deutsches Steuergeld abgreifen, vermute ich mal aus irgendwelchen EU-Töpfen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Nettozahler sind.
Wenn die das nächste Mal anfragen, dann ghosten wir die auch.
Ja. Also wenn jetzt der spanische Gesandte hier in München oder Berlin hier anruft.
José.
Gusting, José Gusting.
Ja.
Ja, damit sind wir schon wieder am Ende.
Das ist schon wieder am Ende.
Ja.
Naja, ich würde sagen, wir ghosten uns jetzt auch für eine Woche.
Ja.
Das passiert übrigens manchmal. Wenn ich dir auf WhatsApp schreibe, antwortest du nie.
Ich habe so viele Kanäle offen.
Wenn ich dir auf SMS schreibe, dann antwortest du.
Ja, weil ich das sehe. Das bimmelt dann. Ich sehe es einfach nicht. Ich gucke dann einmal am Ende des Tages auf die anderen Kanäle. Also ich meine, LinkedIn ist offen, X ist offen, WhatsApp ist offen, Insta. Ich meine, du wirst doch verrückt.
Tinder.
Ha, ha, ha.
Entschuldigung.
Daniel Günther sagt zu Recht, Deutschland steht am Abgrund. Deutschland steht am Abgrund, sagt Daniel Günther, der mächtige Ministerpräsident aus Schleswig-Holstein, wenn wir nicht sofort diese Social-Media-Plage eindämmen.
Gut, das sagst du ja auch, für Kinder.
Ja, und hat er recht. Also ich würde sagen, komm, die 10 Kanäle reduzieren wir auf 1 oder 2 und dann antworte ich auch wieder.
Der schwarze Kanal bleibt auf jeden Fall erhalten. Wir sehen uns auch nächste Woche wieder. Donnerstags exklusiv bei Focus Plus und am Wochenende überall, wo es Podcasts gibt und auf der YouTube-Seite von Focus Online. Bis nächste Woche. Ciao.